Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Amelie Wallner.
Frau Wallner spielt die zweite Geige in einem Streichquartett, wobei bei Streichquartetten die zweite Geige ist absolut nichts Abwertendes. Alle vier, das haben wir bei Goethe ja schon gelesen, alle vier Musikerinnen und Musiker, je nachdem, sind völlig gleichberechtigt. Einer muss die zweite Geige spielen. Ich habe jetzt mehrfach schon gelesen, dass das Leoncoro-Quartett, in dem sie diese Geige spielen, schon ein Geheimtipp ist.
Ich finde die Formulierung sehr nett und freue mich natürlich wahnsinnig drüber. Fühle mich teilweise aber dann noch ein bisschen komisch, weil ich erst seit kurzem dabei bin. Und dieser ganze Verdienst, dass die Leute mittlerweile uns schon so sehen, offensichtlich, der wurde schon vor meiner Zeit, wurde das so ins Rollen gebracht. Deswegen ist es für mich immer ein bisschen komisch, da schon so drüber zu reden, als hätte ich das schon so mit zu verantworten. Zum Teil natürlich vielleicht auch, aber ja, die Anfangsarbeit haben die drei schon so geleistet und da bin ich sehr stolz, dann dazugestoßen zu sein.
Es ist ja noch nicht so lange, also so viel können sie noch gar nicht verpasst haben, denn das Quartett hat erst im Frühjahr 2019 überhaupt mit der Arbeit begonnen. Heißt Leoncoro Quartett, vielleicht trägt es zum Geheimtipp auch ein bisschen bei, weil man rätselt, was bedeutet eigentlich Leoncoro?
Das wollten wir so ein bisschen als so ein Mythos stehen lassen, auch tatsächlich. Leoncoro ist einfach ein Wort aus der Sprache Esperanto, genau, und hat ja auch gleichzeitig so eine Kindheitsbeziehung, weil wir ja aus zwei Brüdern bestehen und Jonathan und Lukas, also der erste Geiger und der Cellist, sind Brüder. Und es gab früher zum Beispiel auch ein Buch, was die beiden wahnsinnig gerne gelesen haben. Und da gibt es so einen Bezug zu dem Namen. Deswegen wurde dieser Name ausgewählt. Mhm. Das spielt uns so ein bisschen in die Karten, dass es kein so alltäglicher Name ist.
Trotzdem können wir es ja sagen, das Buch, was Sie genannt haben, stammt von Astrid Lindgren und heißt Die Brüder Löwenherz und Esperanto. Die haben versucht, eine Weltsprache zu entwickeln und das kann man sich überlegen. Leoncoro, Leon die Löwen, Chor, das Herz. Also so geheimnisvoll ist es nicht, aber man kann es wirklich trotzdem benutzen. Ich sagte schon, eigentlich erst vor kurzem angefangen und steile Karriere gemacht. Es ging gleich mit ersten Preisen los bei Kammermusikwettbewerben. Zuletzt im Jahr 2020 waren sie beim Mozart-Labor in Würzburg dabei, haben bei Reinhard Göbel gelernt und mit ihm gearbeitet. Da habe ich mich gefragt, was kann ein junges Streichquartett mit einem Spezialisten eigentlich für alte Musik anfangen und von ihm profitieren?
Also erstmal ist Reinhard Göbel natürlich eine Persönlichkeit für sich und es ist wahnsinnig interessant, ihn einfach mal so kennenzulernen. Und es war wirklich auch eine intensive Zeit, vor allem weil durch Corona bedingt wir so ziemlich das einzige Quartett waren, das auch wirklich kommen konnte. Eigentlich war es gedacht, dass irgendwie noch viele andere kommen, aber die mussten dann ausfallen. Das heißt, wir hatten sehr viel Zeit mit ihm. Und natürlich ist es jetzt so, dass Beethoven jetzt nicht sein Schwerpunkt ist. Er hat sich ja sehr viel auf frühe Musik und Barock und Klassik und so spezialisiert. Aber da ja Beethoven auch auf diesen Dingen aufbaut und ja nicht einfach so gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt Streichquartette, sondern ja von Haydn gelernt hat und da seine Einflüsse her hat, ist es natürlich interessant zu wissen, was sind die? Und da kann Reinhard Göbel natürlich weiterhelfen, weil er das alles einfach ja im Blut hat. Mhm. Und das ist sehr inspirierend.
Und Sie haben dann ein Beethoven-Quartett, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es ist, haben Sie besonders einstudiert und haben daraus ein ganz bezauberndes Video gemacht, wo Sie auswendig im Stehen an allen möglichen Orten im Keller einer Bar, zwischen Rosenbüschen, überall haben Sie das gespielt so und es wurde so zusammengeschnitten, dass es wie eine Aufführung war. Also man hat den Eindruck, dass es noch eine sehr unbeschwerte, heitere Zeit war, noch vor dem harten Lockdown, den wir ja jetzt erleben.
Ja, das war tatsächlich nach dem Lockdown, nach dem ersten Lockdown. Das war im Juni, haben wir das Video aufgenommen. Und da waren wir in Weikersheim und das war ganz komisch, weil das ist ja eigentlich so eine Musikakademie, wo immer ganz viele Leute sind und plötzlich war da niemand mehr. Und wir hatten die Möglichkeit, da alleine hinzukommen und dort zu proben. Und dann kam eben die Idee, dass man irgendwas für unseren Internetauftritt auch machen wollte, dass die Leute auch sehen, okay, da geht trotzdem was voran. Und dann haben wir das eben sehr lang geprobt und dann ist eben die Idee gekommen, dass wir das einfach auch schon auswendig spielen können. Und da das Wetter gut war und man jetzt nicht schon wieder irgendwie nur drinnen sitzen wollte, haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und der Schlossgarten in Weikersheim, der bietet sich natürlich sehr gut an.
Dann haben Sie einen weiteren Preis bekommen, der Ihnen die Einladung zum Streichquartettfest beim Heidelberger Frühling eingebracht hat. Wettbewerbe spielen, das ist ja sehr aufwendig wegen der Vorbereitung. Wie viel Disziplin braucht da ein Mensch, ein Musiker, eine Musikerin und das Quartett als Ganzes?
Also die Vorbereitung fängt ziemlich früh an, muss ziemlich früh anfangen, weil jeder Wettbewerb gibt bekannt, was für ein Repertoire gespielt werden muss. Also klar, es ist nicht immer hundertprozentig festgelegt und man kann sich da auch ein bisschen noch was aussuchen. Aber das muss eben relativ früh geschehen. Das heißt, man trifft sich, bespricht irgendwie, was in der Saison anfallen soll. Und wenn man jetzt den Wettbewerb macht, dann geht man auf die Homepage und schaut, was die für ein Repertoire haben. Und dann wählt man da sein eigenes Repertoire aus. Und das muss halt dann Stück für Stück erarbeitet werden, wenn nicht dabei schon Stücke sind, die man schon im Repertoire hat. Das muss ziemlich gut getimed werden, weil ansonsten, ich meine, das ist ein blödes Gefühl, wenn man hinten raus merkt, oh, uns geht die Zeit verloren und wir haben nicht mehr so viel und müssen aber noch dies, das vorbereiten. Und ja, das heißt, Disziplin ist da schon gut und es ist auch hilfreich, wenn jeder irgendwie seine Aufgabe im Quartett hat und bestimmte Sachen übernimmt. Das heißt zum Beispiel, einer ist dann zuständig für irgendwelche Fristen, die ablaufen und dass nicht jeder immer an alles denken muss, sondern jeder individuell seinen Aufgabenschwerpunkt hat. Und dann klappt das eigentlich ganz gut.
Managen Sie sich selber oder haben Sie eine Agentur, die Sie betreut?
Also im Grunde genommen managen wir uns gerade noch selber, aber wir haben jetzt auch über Günther Pichler die Möglichkeit gekriegt, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, die uns gerade so ein bisschen beäugt und uns so probeweise ein paar Konzerte für die nächste Saison vor allem zuschustert. Das ist natürlich eine super große Ehre. Und das ist aber gerade so in so einem Versuchsstadium. Die müssen natürlich auch schauen, ob wir überhaupt zu denen passen und ob sich das überhaupt lohnt.
Aber spätestens dann sind Sie kein Geheimtipp mehr, wenn die Agentur zuschlägt bei Ihnen. Sie sind noch relativ jung, alle vier zusammen, so ich schätze Durchschnittsalter 22, 23. Und drei von Ihnen studieren noch an zwei Musikhochschulen in Berlin. Geht das beides zusammen, sich also auf Wettbewerbe vorbereiten und ein Studium mit Studienplänen durchzuziehen?
Eigentlich studieren wir alle vier noch.
Alle vier
sind unser Cellist ist in Leipzig tatsächlich und wir drei sind in Berlin nur. Unser erster Geiger ist schon im Master, das ist der einzige Unterschied. Also wir anderen sind noch im Bachelor, das ist ja die Stufe darunter. Und Jonathan hat seinen Bachelor eben schon abgeschlossen. Ja, es ist eine große Herausforderung. Man muss da ziemlich mit offenen Karten spielen, auch was die Lehrenden angeht. Und muss sich wirklich auch da wieder seine Zeit ziemlich gut einteilen. Also klar, das Studium, da fällt natürlich auch viel an. Man muss sein eigenes Repertoire üben. Man hat Prüfungen, man hat auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass man sich in Vorlesungen reinsetzen sollte. Und das braucht wirklich einfach Struktur und man muss sich das gut einteilen, dass man sagt, okay, man übt jetzt 50% Solo, 50% Kammermusik oder teilt das nochmal ein bisschen anders ein. Aber ja, es ist teilweise schon ein bisschen stressig, weil man ja beides nicht nur halb machen will, sondern man will ja eigentlich beides hundertprozentig machen. Und ja.
Gibt es da noch freien Raum, um beispielsweise gemeinsam Unternehmungen zu machen, an Grunewald zu fahren, an Wannsee zu fahren im Sommer oder andere Freizeitaktivitäten gemeinsam zu machen, also wegen des Binnenklimas?
Unser Binnenklima ist hervorragend, glaube ich. Tatsächlich ist es gerade ja so, Corona, ja, da macht man grundsätzlich nicht so viel, habe ich den Eindruck. Und wir haben tatsächlich es auch immer so geplant, dass unser Cellist nicht so lange Zeit in Berlin verbringen muss, weil er fährt ja immer extra hierher und lebt ja eigentlich und studiert eigentlich in Leipzig. Das heißt, wir proben immer so, dass er kommt, wir proben und nach der Probe fährt er dann praktisch schon wieder nach Leipzig. Aber theoretisch würde unser Binnenklima es erlauben, viel mehr noch zusammen zu machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber teilweise fehlt uns dafür auch die Zeit so ein bisschen.
Sie haben vorhin schon den Namen Günther Pichler erwähnt. An dem kommt man ja nicht vorbei, was Streichquartette, zumal jüngere Streichquartette betrifft, weil er in Madrid, in Spanien, wie kann man das nennen, eine Einrichtung betreibt, wo Streichquartette sich fortbilden können gewissermaßen.
Genau, ja, also da sind wir Gott sei Dank reingerutscht.
Er ist vom Alban Berg Quartett.
Genau, der Primarius vom Alban Berg Quartett. Genau, also eine Legende auf zwei Beinen. Auch das wieder eine große Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er wirklich schon so viele Quartette auf den Weg gebracht hat und immer in jedem Bereich einfach eine große Stütze ist. Ob das jetzt organisatorische Sachen sind, wie was macht man am besten als Repertoire als nächstes oder eben dann wirklich im Detail in der musikalischen Arbeit. Das ist ein großes Glück, dass wir da reingekommen sind und wir haben derzeit eben diese Art Studium dort in Madrid, aber eben nicht in Madrid, sondern das läuft gerade alles online, leider. Wir hoffen natürlich, dass wir dann im nächsten Jahr irgendwann mal nach Madrid können, endlich.
Geht trotzdem, ja. Obwohl es online ist?
Ja, also wir haben jetzt das Format gefunden, dass wir tatsächlich die Sachen immer aufnehmen, also wirklich eine Aufnahme machen, die auch schneiden und ihm dann zuschicken und er praktisch wie so eine Art Zoom-Meeting mit uns dann macht und sich dann live praktisch unsere Aufnahme anhört. Und wir sitzen daneben und warten auf Feedback.
Gespannt und zitternd.
Ja, allerdings, ja.
Eckhard Runge vom Artemis-Quartett, den haben Sie erlebt.
Ja, genau, weil wir ja alle, also wir drei studieren an der UdK und die Mitglieder vom Artemis-Quartett haben dort Lehraufträge für die Kammermusik.
Universität der Künste.
Genau. Da haben wir Kammermusikunterricht bei ihm relativ regelmäßig, auch bei Herrn Siegel. Der Bratscher vom Artemis-Quartett. Ja. Und ja, das ist auch, ich meine, die wissen halt einfach, wie der Hase läuft, wenn man mal so ehrlich ist. Also sehr, sehr gute Unterrichte und es macht sehr viel Spaß, mit den beiden auch zusammenzuarbeiten.
Ein volles Programm, stelle ich mir vor. Also Sie haben nicht viel Freizeit, das haben Sie schon erwähnt. Sie werden in Heidelberg beim Streichquartett fest, wie alle anderen Quartette, die dort sind, auch Wolfgang Riem spielen, ein Streichquartett von Wolfgang Riem, die Nummer 1. Als Sie das gehört haben, dass das ansteht, und wahrscheinlich haben Sie da auch gut noch an Haydn und Beethoven geübt, was war da Ihr erster Gedanke?
Der erste Gedanke, ja, das ist jetzt witzig, weil man ist schon so ein bisschen respektvoll, wenn man sowas sieht, ne? Also es ist eine ganz andere Herangehensweise, finde ich, für mich persönlich, wenn man so ein modernes Werk plötzlich vor sich hat. Gut, bei Riem ist es auch noch so, dass, also wir haben Gott sei Dank Aufnahmen zur Verfügung vom ersten Streichquartett und von dem neunten, was wir theoretisch eventuell auch spielen. Das ist immer eine große Hilfe, wenn man bei modernen Stücken einfach eine Referenzaufnahme hat, wo man sagt, okay, die hört man sich jetzt mal an und schaut, wie die anderen das dann machen. Dann ist es erstmal sehr viel Arbeit, das Ganze zu sortieren. Also weil es ja nicht so ist wie bei Mozart, dass man sich trifft, jeder kann schon wirklich seine Stimme, hat das Ganze auch verstanden so einigermaßen. Und dann geht es vor allem um so Sachen wie Zusammenspiel und Intonation oder Klangschönheit. Und bei Riem ist es tatsächlich so, dass es dann wahnsinnig viel auch in die Extreme geht, dass man schaut, okay, wie viel Krach kann ich denn mit dem Instrument machen zum Beispiel? Was macht das, wenn ich mit meinem Bogen wirklich auch mal drauf dresche? Und dann viel auch so um Rhythmik-Sachen, also wer schon mal moderne Musik gespielt hat, weiß, dass es dann nicht immer nur im Viervierteltakt weitergeht, sondern dass dann auch sowas kommt wie 7/16 und alles Mögliche, was dann wirklich auch kompliziert ist, wenn man dann auch zu viert ist und das dann zusammenbringen muss. Und das ist schon eine Schwierigkeit auch. Aber es macht auch den Reiz aus.
Haben Sie da jemanden, der von außen auf Sie guckt und Ihnen zuhört und sagt, das spielt man heutzutage vielleicht lieber so in einer zeitgenössischen Komposition?
Wenn wir alleine proben, ist es meistens aber schon so, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen jetzt die Stelle von A bis B in dem Stück und spielen das nun mal zu dritt und eine Person hört noch zu und sagt, hey, du bist da zu spät oder spiel mal noch mal mehr so oder das ist zu laut, das ist zu leise, das ist zu wenig schrill, solche Sachen. Also es hilft schon, immer mal wieder auch selber von außen drauf zu hören. Aber man geht dann in den Unterricht erst, wenn man eine Fassung hat, mit der man eigentlich schon ziemlich zufrieden ist und dann sich eben noch Feedback von außen holt.
Wolfgang Riem wird der Satz zugeschrieben, mit einem Streichquartett muss gekämpft werden, bissig und liebevoll. Sehen Sie es auch so?
Ja, und man muss auch lernen, so eine Streitkultur zu entwickeln. Weil ich meine, das ist wie überall, man ist nicht immer hundertprozentig einer Meinung, wie soll man auch? Ich meine, es sind vier eigenständige Personen. Ja, und man muss das auch lernen, dass man mal sagt, nee, hey, sehe ich nicht so oder das finde ich jetzt aber nicht so schön und da übrigens war es zu spät oder solche Sachen und die darf man sich dann auch nicht persönlich nehmen. Genau, das ist einfach so. So muss einfach, ja, die Arbeit gemacht werden.
Ich habe gelesen, dass Sie, wahrscheinlich Ihre Kolleginnen und Kollegen auch, dass Sie sehr viel auch im Orchester spielen. Auch als Konzertmeisterin und immer wieder in anderen Orchestern. Ist das sehr hilfreich für das Quartettspiel, oder glauben Sie es eher umgekehrt, dass, wenn man Quartetterfahrung hat, man auch dem Orchester mehr geben kann?
Ich glaube, beides beeinflusst sich auf seine Weise. Aber bei uns war halt die Reihenfolge einfach, also bei mir jedenfalls war die Reihenfolge anders. Ich habe zuerst immer wahnsinnig viel Orchester gespielt. Und wenn man jetzt sagt, okay, man spielt auch viel Sachen wie Mozart oder so, dann hilft einem das natürlich in der Quartettarbeit ungemein, weil dann weiß man einfach, wie man solche Sachen zu spielen hat, vor allem auch in der zweiten Geige. Dann, ja, das hilft einem wirklich, wirklich wahnsinnig. Und im Orchester ist es natürlich auch mal mehr so, dass man noch mehr Antennen ausfahren muss, theoretisch, weil man ja viel mehr Leute hat, denen man zuhören kann, theoretisch gleichzeitig. Und wenn man diese Fähigkeit schon mal übt und regelmäßig übt, dann hat das einen großen Vorteil auch fürs Quartett, weil da ist ja auch so, dass man auf drei andere Personen immer eingehen muss und ganz flexibel sein muss.
Wenn Sie nach Stärken und nach Schwächen des Leon-Koro-Quartetts gefragt werden, wie jetzt in diesem Moment, was sagen Sie da?
Stärken, dass wir sehr unvoreingenommen sind, glaube ich. Dass wir einfach das jetzt nehmen, was so kommt, und sehr glücklich sind damit. Und dass wir ja auch teilweise noch ein bisschen naiv wahrscheinlich an die Sachen rangehen, wie zum Beispiel, wenn wir uns irgendwie späte Beethoven-Quartette raussuchen, die ein normaler Mensch mit sehr viel Respekt irgendwie angeht, machen wir natürlich auch. Dann finde ich, ist das eine Stärke von uns. Schwächen, oh Gott, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, dass wir natürlich immer noch auf der Suche sind, unseren Klang irgendwie zu bereichern, dass wir in Probenarbeiten teilweise nicht hundertprozentig auch Probleme lösen können, sondern in bestimmten Bereichen immer noch dann natürlich auf Hilfe von außen angewiesen sind. Ja, aber so pauschal kann ich das gar nicht sagen.
Ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen. Es gibt ja sehr viele, und es entstehen auch immer wieder sehr viele neue, junge Streichquartette. Glauben Sie, dass diese Entwicklung, alle spielen ja schon sehr gut, wenn man sie zum ersten Mal hört, glauben Sie, dass diese Entwicklung die Kunstform Streichquartett voranbringen wird, am Leben erhalten wird, wenn sie es nötig hat? Welche Bedeutung hat die Tatsache, dass so viele Junge sich damit beschäftigen?
Also ich habe persönlich ehrlich gesagt gar keine Sorge, dass es jemals zur Existenzkrise von Streichquartetten kommen wird, ehrlich gesagt. Und das lässt die Musik am Leben bleiben. Und das finde ich das Schöne. Also klar, es kommen natürlich immer wieder neue Kompositionen dazu, wie man zum Beispiel bei Riem sieht. Gut, auch aus den 90er Jahren teilweise. Aber es ist ja ganz wichtig, dass auch Werke wie von Beethoven, Mozart, Haydn, diese Sachen einfach gespielt werden, weil es so unglaublich tolle Musik ist, die Leute so berühren kann und denen auch den Alltag erleichtern oder aufheitern kann. Und das ist wahnsinnig wichtig, finde ich.
Musik ist Kommunikation, wird immer wieder gesagt, mit sich selber, mit den Kolleginnen und Kollegen, natürlich aber auch mit dem Publikum.
Also es ist ein großer, großer Faktor. Deswegen ist ja gerade zu Corona-Zeiten ist das ja auf zwei Arten so deprimierend für MusikerInnen, weil wir ja erstens keine Bühne haben und wenn wir eine Bühne haben, dann ohne Publikum meistens. Weil das Ganze dann online ist und man nicht direkt in diesen Austausch kommt. Ich meine, das ist schon was ganz Besonderes, wenn man in eine Halle reinkommt, in den Saal, in den großen, und man spürt die Anspannung und man spürt die Erwartungen und kann die Leute ja auch führen und man kann sie erschrecken mit Sachen, die überraschenderweise kommen oder in ganz andere Sphären reinbringen. Das heißt, die Kommunikation ist sehr wichtig und natürlich, ich meine, innerhalb des Quartetts wird in jedem Bruchteil der Sekunde wird kommuniziert. Also daraus entsteht das ja alles.
Vielleicht sollten viel mehr Leute Streichquartett spielen, dann wäre die Welt friedlicher.
Ja, also oder sie würden auch lernen, konstruktiv zu streiten, sodass man trotzdem noch als Freunde rausgeht. Ja, aber schon. Ich finde das eine gute Idee.